Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zuerst der Blick auf Mpox, wo die WHO ja vor einer Woche die höchste Alarmstufe ausgerufen hat.
Currently the situation is under control, but for now, because we can't predict what might happen tomorrow.
Im Moment ist die Lage unter Kontrolle, aber wer weiß, was morgen passiert. Das sagt hier Foster Mohale, der Sprecher des südafrikanischen Gesundheitsministeriums, in einem Fernsehinterview. Ja, was passiert morgen? Oder übermorgen? Und wissen wir überhaupt genug über das, was aktuell bei Mpox vor sich geht, wie das aktuell mit der Mensch-zu-Mensch-Übertragung läuft, wegen der die WHO ja auch so warnt? Am Ende kommt nämlich ein großer Teil unseres aktuellen Wissens aus Tierstudien im Labor, sagt Assisa Volz von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Wir haben vorhin vor der Sendung miteinander gesprochen. Assisa Volz ist Pockenvirologin, Vorsitzende der Kommission Zoonosen der Gesellschaft für Virologie und arbeitet schon lange zu dem ganzen Thema.
Genau, wir arbeiten schon seit mehr als 15 Jahren mit den Pockenviren und untersuchen im Tiermodell, welche krankmachenden Eigenschaften die Pockenviren denn mitbringen, um eine Krankheit im Tier zu induzieren. Welche Unterschiede es bei den Viren gibt, welche Infektionsrouten eingesetzt werden können und welche unterschiedlichen Immunantworten hervorgerufen werden.
Und wenn wir jetzt auf die Lage aktuell schauen und uns Menschen auch, dann heißt das, das meiste Wissen im Moment kommt auch aus Tiermodellen und weniger aus aktuellen größeren Studien bei Menschen.
Die präzisen Daten, die wir bisher haben, kommen aus Tiermodellen. Und wir verstehen aktuell das Geschehen im Menschen noch sehr wenig, warum das Virus sich jetzt so effizient von Mensch zu Mensch verbreitet. Und wir versuchen, die Daten aus dem Menschen jetzt mit unseren Tiermodellen zu korrelieren, um daraus wirklich im Detail die Ursachen zu verstehen.
Und da sind Sie auch eng mit Partnerinnen und Partnern aus Afrika vernetzt.
Ja, wir haben schon eine länger andauernde Kooperation mit Partnern aus Zentralafrika, also aus der Demokratischen Republik Kongo, und sind auch seit dem aktuellen Ausbruch in ganz engem Kontakt und sind gerade dabei, dass wir das Virus des Ausbruchs bekommen, um dann nochmal im Tiermodell zu untersuchen, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied von dieser neuen Clade-1b-Variante im Vergleich zu dem ursprünglichen Virus beziehungsweise im Vergleich mit dem Clade-2b-Virus, das ja 2022 zu diesem großen globalen Ausbruch weltweit geführt hat?
Bei dieser Clade 1b, da wird ja im Moment wirklich angenommen, dass die krankmachender ist offenbar. Könnten Sie uns nochmal beschreiben, was dieses Mpox-Virus jetzt so auszeichnet? Was sollten wir jetzt aktuell darüber wissen, wenn es darum geht, die Übertragungswege zu verstehen?
Also das Mpox-Virus gehört ja zu der Gruppe der Orthopockenviren, also ein Pockenvirus. Und die Pockenviren sind im Gegensatz zu den Coronaviren DNA-Viren. Die Coronaviren, auch Influenza-Viren, gehören zur großen Gruppe der RNA-Viren. Und die Pockenviren, also das Mpox-Virus, ist ein DNA-Virus und damit in seinen Eigenschaften unterschiedlich im Vergleich zu den RNA-Viren. Das heißt, das Virus ist signifikant stabiler als die RNA-Viren und kann somit auch längere Zeit in der Umgebung überdauern, sind deutlich stabiler als die Coronaviren. Und was man bei den Pockenviren nochmal ganz spezial hat, ist, dass die Pockenviren ein sehr großes Genom besitzen und somit auch für eine große Anzahl an viralen Proteinen kodieren. Und diese virale Proteine, die sind dann auch an diesen krankmachenden Eigenschaften beteiligt und können auch nochmal dazu beitragen, dass das Virus sich besser an einen neuen Wirt, wie zum Beispiel auch jetzt im Menschen, anpasst.
Es hatte einfach viel mehr Möglichkeiten, Optionen, sich zu verändern.
Genau, über diese viralen Proteine.
Und wie läuft das jetzt genau ab, wenn ich mich als Mensch dann jetzt infiziere, bei einer Mensch-Mensch-Übertragung auch? Was braucht das Virus da für eine Situation?
Generell muss das Virus über die genetische Ausstattung verfügen, um in diesem Individuum, in diesem Wirt sich zu vermehren. Und bei den Pockenviren sind das natürlich auch diese Proteine, die dazu beitragen, dass zum Beispiel auch das Wirtsimmunsystem ganz gezielt ausgeschaltet wird. Und darüber hinaus muss natürlich auch die Konstitution des Individuums, des Wirts, entsprechend sein. Also, dass man praktisch eine spezifische Immunantwort besitzt, um das Virus auszuschalten, beziehungsweise auch eine entsprechende Immunsuppression, um sich mit dem Virus zu infizieren.
Das bedeutet, wenn ich das Virus noch gar nicht kenne, dann bin ich erstmal naiv und kann mich erstmal nicht so wehren. Aber wie läuft es ab? Erstmal muss das Virus ja in meinen Körper reinkommen irgendwo. Und da braucht es eine Eintrittsstelle. Und da kann man jetzt lesen, das läuft über die Läsionen oder die Pocken. Wie genau?
Genau, also der Hauptübertragungsweg der Mpox-Viren ist über den direkter Kontakt mit Haut und Schleimhaut von Infizierten, insbesondere über die sogenannten Pockenläsionen, also die Pocken, die sich auf der Haut manifestieren. Und diese Pocken beinhalten eine sehr große Virusmenge, die bei dem direkten Kontakt übertragen wird und dann über kleinere Haut- oder Schleimhautverletzungen eintritt. Das kann zum Beispiel am Auge vorkommen, am Mund, in den Nasenbereichen und auch im Bereich der Genitalien und gegebenenfalls auch über den Respirationstrakt.
Und warum genau da? Also wieso braucht es diese spezifische Situation, sich in irgendeiner Art von Flüssigkeit fortzubewegen, sei es jetzt Augenflüssigkeit oder auf den Schleimhäuten?
In diesen Flüssigkeiten sind sehr große Mengen an Virus vorhanden, die über die verschiedenen Pockenläsionen in die Flüssigkeiten abgegeben werden. Und somit kommt natürlich eine große Menge Virus in den neuen Wirt.
Und dann kann man oft lesen, ja, enger Hautkontakt ist nötig. Aber manchmal wird auch diskutiert, kann es nicht auch über Aerosole in der Luft passieren? Also jetzt nicht spucke, dass ich jemanden direkt anspucke und der nimmt es mit dem Mund auf, sondern übers Atmen. Wie ist da der Stand?
Das ist auch für die Mpox-Viren beschrieben in Einzelfällen, dass es auch über die Tröpfcheninfektion zur Übertragung des Virus kommt. Da vermutet man, dass über die Pockenläsionen im Nasenrachenbereich, also im Bereich der Nasenrachenschleimhaut, auch große Mengen an Virus in den Speichel oder auch in Respirationssekrete kommen und somit dann beim Sprechen, beim direkten Kontakt übertragen werden. Aber hier haben wir noch sehr, sehr wenig Verständnis, wie diese Übertragung genau abläuft und ob sie im aktuellen Ausbruch eine Rolle spielt.
Auch weil da die entsprechenden Studien fehlen, weil das auch schwieriger ist, das wirklich umzusetzen. Also richtig genau kann man das alles noch gar nicht sagen.
Genau, weil natürlich auch eine Vielzahl von Infektionen erst erkannt wird, wenn die klinischen Manifestationen auftreten, sodass es dann schwierig ist, die genaue Übertragung zurückzuverfolgen.
Und wie sieht es aus bei SARS-CoV-2 zum Beispiel? Konnte man lernen, und Sie haben das eben hier auch erwähnt, die hohe Viruslast ist ein größerer Faktor. Also wenn ich wirklich als nächster Mensch, der infiziert wird, sehr, sehr viel Virusmenge aufnehme, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden und auch vielleicht schwerer zu erkranken. Das ist eine Erkenntnis von Corona. Ist das jetzt auch hier bei Mpox so?
Ja, bisher gibt es dazu keine spezifischen Daten oder detaillierte Daten über die minimale Dosis an Mpox-Viren, die erforderlich sind, um eine Infektion bzw. eine Klinik beim Menschen hervorzurufen. Was wir wissen, das kommt auch wieder aus Tierstudien, aus experimentellen Tiermodellen. Da hat man gezeigt, dass die Menge tatsächlich einen Einfluss hat. Das heißt, je mehr Virus, desto schlimmer die klinische Manifestation. Aber ob diese Daten auch für den Menschen zu reproduzieren gilt, weiß man bisher noch nicht. Ganz spannend, das im aktuellen Infektionsgeschehen anzuschauen und die Daten zu erheben und dann auch mit dem Übertragungsweg, also mit der Infektionsroute zu korrelieren.
Das heißt, eigentlich haben wir im Moment Hinweise, auch fundierte Hinweise, aber auf Basis von Tierstudien. Und eigentlich ist so die ganz konkrete Richtung, in die sich alles bewegt, noch gar nicht klar. Also wir müssen alles wirklich als Rahmen sehen im Moment.
Genau. Wir haben im Moment noch keine spezifischen Daten zu dem Virus selbst, warum das Virus effizienter von Mensch zu Mensch übertragen wird. Und das muss jetzt über die Studien bzw. über die Daten aus Afrika erhoben werden.
Und das alles, was wir jetzt hier besprechen, das gilt für die, ich nenne es jetzt mal, die beiden Hauptvarianten, Clade 1 und Clade 2, oder ist da zu differenzieren?
Es gilt prinzipiell für beide Kladen, also für Clade 1b, die ja aktuell in Afrika übertragen wird, und auch die Clade 2b, die ja 2022 zu diesem großen Ausbruch geführt hat. Die Gemeinsamkeit bei beiden Kladen ist, dass sie effizienter von Mensch zu Mensch übertragen wird. Es braucht keine initiale zoonotische Infektion, um die Infektion zu initiieren, sondern das Virus wird von Mensch zu Mensch weiterverbreitet. Der Unterschied zwischen Clade 1b und Clade 2b ist, dass vornehmlich bei Clade 1b schwerere klinische Verläufe induziert werden, wohingegen Clade 2b einen milderen klinischen Verlauf zu induzieren scheint. Das ist der Unterschied. Aber ganz klar, beide werden effizienter von Mensch zu Mensch übertragen.
Das ist natürlich was, was Sie als Pockenvirologin eigentlich befürchten, oder?
Ja, das ist ganz klar, dass diese Varianten besser von Mensch zu Mensch übertragen werden.
Und mal als Zwischenfrage die Begrifflichkeiten. Also man hat da Variante, mal jetzt wie hier Clade oder Subtyp, konnten wir auch schon kennenlernen als Begrifflichkeit. Für Laien ist es ziemlich schwer, da durchzusteigen. Gibt es da keine einheitliche Terminologie?
Bisher nein. Im Prinzip kann man den Begriff Clade mit den Begriffen Variante oder auch Subtyp vergleichen. Die Benennungen kommen von den verschiedenen Kommissionen, verschiedenen Gremien, die sich dafür entscheiden, ob wir jetzt eine Variante oder einen Subtyp haben. Prinzipiell drückt Clade aus, dass es eine genetische Varianz zwischen den beiden Viren gibt, die dann dazu führt, dass wir hier eine neue Variante beschreiben.
Und da würden Sie sich wahrscheinlich auch wünschen, dass das mal festgelegt wird, weil es ein bisschen schwieriger ist, auch das nach außen zu kommunizieren für so, jetzt sage ich mal, nicht ganz so Experten wie uns.
Definitiv ja, dass es da eine einheitliche Nomenklatur für Clade, Variante und Subtyp gibt.
Und wenn wir jetzt weiter auf den Ansteckungsvorgang schauen, also dann ist die Inkubationszeit bei Mpox ja tatsächlich relativ lang, 5 bis 11 Tage, manchmal sogar länger. Und manche sagen dann, na, das ist gut, da hat man Zeit, gut zu reagieren. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das ist gut für das Virus, weil es hat Zeit, sich schön weiter zu verbreiten, ohne dass es gemerkt wird.
Prinzipiell kommt es in der Inkubationszeit noch zu keiner Ansteckung, weil es noch keine klinischen Symptome gibt bei Mpox-Virus. Und bei Mpox-Virus ist die Varianz der Inkubationszeit auch sehr lang, wie Sie schon gesagt haben. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie der individuelle Immunstatus des Menschen ist und mit welcher Clade er sich infiziert hat, ob sich um eine letalere Variante handelt oder um die mildere Clade 2b.
Also das ist tatsächlich so, dass es ansteckend ist nach jetzigem Stand, wenn Symptome da sind. Aber das heißt auch, ich muss die Symptome bemerken. Oder kann es auch sein, dass die so sind, dass ich das vielleicht gar nicht richtig mitkriege?
Ja, nach jetzigem Wissensstand kommt es erst bei Auftreten von klinischen Symptomen zu einer Übertragung, also zur Ausscheidung von Virus. Es kann natürlich sein, dass insbesondere bei milden klinischen Verläufen diese Symptome bzw. die Pockenläsionen übersehen werden und es so unerkannt zur Übertragung und Ansteckung kommt.
Ist das auch was aktuell bei Kindern diskutiert wird? Es gab ja auch Fälle unter Kindern, also wird das im Moment auch bei der Clade 1, die offenbar gefährlichere Folgen hat, diskutiert, ob das vielleicht bei Kindern ein Problem ist. Und Kinder haben ja auch öfter mal eher Halsbeschwerden, ähnliches, Symptomatiken, wo dann vielleicht gar nicht so genau geschaut wird.
Absolut, das ist genau das, was man aktuell bei den Kindern diskutiert. Es gibt ja aktuell ungewöhnlich hohe Infektionszahlen bei den Kindern und man vermutet, dass es hier zur Infektion bzw. zur Manifestation der Pockenläsion im Nasenrachenbereich kommt und die Kinder das dann so auch effizienter auf andere Kinder übertragen.
Und dann gibt es aber ja einen auch hier zugelassenen Impfstoff und der schützt gegen schwere Verläufe, aber nicht gegen Ansteckung, wie ja eben bei Impfungen generell in der Regel. Wie ist denn da der Stand, wenn es jetzt aktuell auch um die Klade 1 geht? Wissen wir das überhaupt, wie gut der schützt?
Bisher gibt es keine Daten, die zeigen, dass der Impfstoff nicht schützt. Wir gehen also davon aus, dass der Pockenimpfstoff auch gegen das Mpox-Virus Klade 1b sehr gut funktioniert. Und das wird aktuell auch weiter in Studien untersucht, wie denn die Wirksamkeit des Pockenimpfstoffs gegen die Mpox-Virus-Klade 1b ist.
Dann ist es so ein bisschen so wie bei Corona, wo wir auch lernen konnten, also dieser Schutz gegen schwere Verläufe, der blieb bestehen, auch als dann zum Beispiel Omikron kam, weil es ja ein und dasselbe Virus ist, nur eben dann in ein bisschen unterschiedlichem Gewand, wenn ich es mal so nennen kann.
Per se kann man sogar davon ausgehen, dass der Impfstoff genauso gut gegen die Klade 1b schützt wie gegen Klade 2b oder prinzipiell gegen Klade 1 und Klade 2, weil die Pockenviren anders mutieren als die Coronaviren. Da ist der Fokus nicht so sehr auf den Oberflächenproteinen, sondern eher auf den schon eben angesprochenen regulatorischen Genen, die für diese Proteine kodieren, die ganz spezifisch die Immunantwort modulieren.
Und wenn man dieses Wissen jetzt nimmt und dann das Wissen, dass es wichtig ist, die Symptome direkt zu erkennen, um zu reagieren, dann wäre es jetzt total wichtig, schnell zu wissen, was sind denn die Hauptübertragungswege bei Mensch zu Mensch im Moment, oder?
Absolut. Im Moment geht man davon aus, dass die Hauptübertragung, vor allem auch bei den Erwachsenen, über direkten Kontakt abläuft, also über direkten Kontakt mit Haut und den entsprechenden Pockenläsionen und somit kann man da über ein multifaktorielles Geschehen eingreifen, zum einen Kontakt unterbinden und auch die entsprechenden Personen impfen.
Und Sie arbeiten jetzt schon so lange als Pockenvirologin an dem ganzen Thema. Was ist denn das, was Ihnen aktuell am meisten unter den Nägeln brennt? Also ist es die Aerosolfrage oder was genau?
Was uns am meisten interessiert, ist zu verstehen, welche genetischen Komponenten dafür verantwortlich sind, dass das Virus nun effizienter von Mensch zu Mensch übertragen wird. Also welche genetischen Unterschiede denn wirklich für diese neue Klinik, für diese neue Epidemiologie verantwortlich sind.
Assisa Volz, Virologin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Pockenvirologin. Ganz, ganz herzlichen Dank jetzt für die Einblicke in Ihr Wissen.
Sehr gerne.